Ja, wir sind jetzt schon so mitten in dieser Spannung drin, ja, oder haben das schon mitbekommen, wie das ist mit den, ja, mit den Ritualen und auch dem, was wir persönlich empfinden. Und ich denke unterm Strich, wir brauchen solche Rituale. Und vielleicht sagst du, okay, ich brauche sie nicht, also zumindest nicht dieses Jahr, aber vielleicht braucht der Mensch neben dir gerade jetzt dieses Ritual. Und darum, das macht uns ja auch als Gemeinde aus, dass wir so etwas zusammen machen. Übrigens in der Bibel finden wir auch schon solche offiziellen Anlässe, an denen zusammen getrauert wurde. An Tage, an denen man sich gemeinsam erinnerte. Und um ein Lied, das zu solchen Anlässen gesungen wurde, geht es heute in der Predigt. Im Januar diesen Jahres hatte ich mit der Predigtreihe über David angefangen. Zuletzt hat es eine kleine Pause gegeben. Ja, und seitdem ist einiges passiert. Und wir schauen jetzt derzeit aus ganz anderen Gründen in die Region, in der die Davidsgeschichte in den Texten zum Ende des ersten Samuelbuches handelt. Die Grenze zwischen dem Nordteil und dem Südteil des Gazastreifens wird durch den Bach Besor markiert. Und in allen detaillierteren Karten des Gazastreifens, die den Fortschritt der israelischen Invasion im Gaza aufzeigen, ist der Bach Besor eingezeichnet. Und um den Bach Besor ging es auch in der letzten Predigt über David am 20. August. Am Bach Besor bleibt ein Teil von Davids Leuten zurück, weil sie nicht mehr weiter können, den Amalekitern hinterher zu jagen, die deren Frauen und Kinder entführt hatten. Und das ist ja oft auch so eine Erfahrung, die wir heute auch noch machen, dass wir zwar auf der einen Seite die Not sehen und es ganz viele Sachen gibt, die man machen könnte, aber wir irgendwie so erschöpft sind, dass wir irgendwie nur noch an den Ufern des Baches sitzen können und da unsere Füße drin kühlen können, einfach weil wir nicht mehr können. Und die Großzügigkeit Davids hinterher, als er nach dem Sieg wieder zurückkommt und dann, sag ich mal, die Beute, die gemacht worden ist, gerecht unter allen teilt, unter denen, die nicht mehr weiter konnten, und denen, die hinterhergejagt sind, das ist ein Vorbild auch für das Miteinander in der Gemeinde, dass man sich gegenseitig trägt und sich gegenseitig hilft. Ja, der Konflikt zwischen den Philistern und den Israeliten, die bestimmt ja die Geschichte zwischen des jungen Davids. Also, und die Philister waren ungefähr zur gleichen Zeit wie die Israeliten ins Land Kana angekommen. Sie hatten sich in 5 Städten an der Mittelmeerküste angesiedelt, in den Städten Gaza, Aschkelon, Aschdod, Gad und Ekron und ringsherum noch so in den Dörfern. Das war so ein Siedlungsgebiet. Und das Besondere ist, dass die Philister im Unterschied schon zu den Israeliten in der Lage sind, Werkzeuge und Waffen aus Eisen herzustellen. Und damit sind sie den Israeliten militärisch überlegen und das nutzen die natürlich aus. Und der Wunsch, sich aus dieser Abhängigkeit zu befreien, der führt dazu, dass Israel sich einen König wünscht. Die 12 Stämme hatten bis dahin immer so relativ eigenständig agiert. Saul wird der erste König, er soll die Kräfte der Stämme bündeln. Und David kommt dann auch nach seinem Sieg über Goliath an den Hof Sauls, macht dort Karriere. Saul wird dann misstrauisch, er vermutet in David einen Konkurrenten um die Macht, den er aus dem Weg räumen will. David flieht und er entkommt Saul immer wieder, aber dann irgendwann weiß er sich nicht mehr anders zu helfen und findet dann bei den Philistern Zuflucht. Und wir merken also, ganz so einfach ist es schon zur Zeit der Bibel nicht mit der Einteilung in Gut und Böse. Und da müssen wir auch ganz vorsichtig sein, heute jetzt. Also die Palästinenser heute an sich haben mit den Philistern der Bibel an sich nichts mehr zu tun. Die Philister, die wir in der Bibel finden, die gibt es seit dem 5. Jahrhundert vor Christus schon nicht mehr als eigenständige Nationalität. Der Palästina, das Wort kommt natürlich daher, aber das hat eher sowas mit Tradition zu tun, als dass da immer noch die gleichen Leute leben. Und darum ist es ganz wichtig, vorsichtig zu sein, wenn man jetzt den aktuellen Krieg in die Heilsgeschichte einordnen will. Ich habe seit dem 7. Oktober einige solche Versuche zur Kenntnis genommen, zum Teil auch aus Richtungen, aus denen ich es nicht erwartet hätte. Also zum Beispiel Netanjahu, der hat da in diesem Krieg zusammen jetzt die Amalekiter, also jetzt die aus dem letzten Predigttext, hat er mit ins Spiel gebracht. Hätte ich so nicht erwartet, dass ein Premier das macht, aber in Israel ist natürlich vieles möglich. Also es ist schon klar, Israel spielt in der Heilsgeschichte eine große Rolle. Aber auf der anderen Seite hat auch vieles, was uns jetzt so erschrecken mag, einfach mit Krieg zu tun. Und wenn jemand von euch an einem Abend über den Nahen Osten interessiert ist, meldet euch bei mir. Ich denke mir, da werden wir schon einen Termin finden. Jürgen könnte dazu sicherlich auch noch einiges beitragen, dass wir uns dann irgendwie unten am Kamin treffen, schönes Feuer anmachen und dann da ein bisschen diskutieren, uns austauschen, auch Fragen beantworten. Da geht es nicht darum, was zu erzählen, sondern auch Fragen zu beantworten. Aber zurück zu David. Also er findet zwar bei den Philistern Zuflucht und einige Zeit später heißt es dann aber auch, dass er in eine große Schlacht ziehen muss, der Philister gegen Israel, also gegen seine eigenen Leute. Und um diese Schlacht, da kommt er herum, das ist ein Zeichen der Bewahrung Gottes. Und dann kommt er aber, als er vom Truppenaufmarschplatz wieder an seinem Wohnort zurückkommt, da kriegt er die Nachricht von der Niederlage Israels und vom Tod des Königs Sauls und dessen ältesten Sohns Jonathan. Ich vermute mal, David, der hat schon damit gerechnet. Also er wusste, mit wie vielen Leuten die Philister in die Schlacht zogen und wusste auch, was Saul aufzubieten hat. Da konnte er sich aufrechnen und er war schon so in banger Sorge gewesen. Wie wird das wohl ausgehen? Und jetzt hat er also die Nachricht von dem Tod von König Saul und von Jonathan. Und die meisten wissen das, Jonathan war ein sehr enger Freund Davids gewesen. Also obwohl er der Sohn Sauls war, hatte er sich David gegenüber immer loyal verhalten. Und David ist zutiefst erschüttert und er dichtet daraufhin ein Lied auf den Tod von Saul und Jonathan. Und später als König sorgt er dafür, dass dieses Lied im ganzen Land bekannt gemacht wird, damit es gesungen werden kann. Eben zu solchen Anlässen. Das ist noch kein Gedenktag, so wie wir ihn heute haben oder auch letzte Woche mit dem Volkstrauertag, aber es ist schon ein offizielles staatliches Lied zum Gedenken an Verstorbene. Und um dieses Lied und um die Art und Weise, wie David klagt und trauert, geht es in der Predigt. Und so, also vielleicht mag das sich so ein bisschen seltsam anhören, mit dem Lied eines Menschen zu beschäftigen, dass er anlässlich des Todes zweier anderer Menschen geschrieben hat, wenn es ungefähr so 3000 Jahre zurückliegt, als ob es heute keine Toten mehr gäbe. Aber ich finde, dieses Lied zeigt so etwas Grundsätzliches, wie man auf eine gute Weise trauern kann. Davids Klage über den Tod von Saul und Jonathan, die nimmt uns mit in seine Tiefen als Mensch. In dem Augenblick, als er sich so ehrlich und betend mit diesem Verlust auseinandersetzt und mit allen Gefühlen, die damit zusammenhängen. Das ist etwas Besonderes. Wir haben David inzwischen als einen Menschen kennengelernt, der in allem, was er tut, authentisch und intensiv lebt. Ist da oben irgendwas? Mache ich was falsch? Okay, gut, danke. Und wir kriegen nun mit, wie er mit der gleichen Heftigkeit klagt und trauert. Und das ist jetzt ein Klagelied, was wir nicht in den Psalmen finden, aber die Psalmen, die gehören dann natürlich auch dazu. Und wir kriegen hier einen Einblick so in die Größe des Lebens von David, so ein bisschen kantig, nie so ganz stromlinienförmig. Und ich lese den Text. 2. Samuel 1, 19 bis 27. Dein Stolz, Israel, liegt tot auf deinen Bergen. Die Helden sind gefallen. Verkündet die Nachricht nicht in Gad, lasst sie nicht hören in den Straßen von Aschkelon. Sonst freuen sich die Töchter der Philister, sonst triumphieren die Töchter der Unbeschnittenen. Ihr Berge von Gilboa, kein Tau und kein Regen soll auf euch fallen. Keine Frucht, nicht einmal die für die Opfergabe, soll auf euren Äckern wachsen. Denn der Schild der Helden wurde beschmutzt, der Schild Sauls ist nicht länger mit Öl gesalbt. Die Pfeile von Jonathans Bogen verfehlten nie ihr Ziel, sondern durchbohrten seine Feinde und töteten die Helden. Und auch Saul kam mit seinem Schwert nie erfolglos zurück. Geliebt und geehrt waren Saul und Jonathan. Sie blieben zusammen im Leben und im Tod. Sie waren schneller als Adler, sie waren stärker als Löwen. Ihr Frauen von Israel weint um Saul, denn er hat euch in vornehme Kleider aus Purpur gehüllt und sie mit Goldschmuck verziert. Die Helden sind im Kampf gefallen. Jonathan liegt tot auf deinen Bergen. Ich weine um dich, mein Bruder Jonathan. Wie habe ich dich geliebt. Und wie glücklich machte mich deine Liebe glücklicher als die Liebe der Frauen. Die Helden sind gefallen. Die tapfersten Krieger haben wir verloren. Ja, ihr merkt, David trauert. Er trauert um Saul und Jonathan. Wie gesagt, dass er um Jonathan trauert, das ist nicht überraschend. Im März hatte ich über die Freundschaft der beiden gepredigt, darüber, wie uneigennützig Jonathan David in einem feindlichen Umfeld beisteht und dafür auch selbst Nachteile in Kauf nimmt. In diesem Lied jedoch stehen die Trauer um Jonathan und die Trauer um Saul auf einer Stufe. Und mit Saul, da war David ja eben nicht freundschaftlich verbunden gewesen. Also Saul war ja schließlich der Grund, warum David in die Wüste hatte flüchten müssen. Also Saul war es gewesen, der David in die Lage geführt hatte, dass er keinen anderen Ausweg mehr wusste, als zu den Philistern zu fliehen. Und David trauert hier nicht einfach so für sich, der setzt sich jetzt nicht in seiner Kammer und schreibt dieses Lied auf, sondern der singt dieses Lied sozusagen vor seinen Gefolgsleuten. Und da waren auch ganz viele dabei, die auch ihren ganz persönlichen Prass auf Saul hatten. Trotzdem stimmt David vor diesen Leuten dieses Lied an. Und er mutet seinen Leuten zu, dieses Lied zu hören. David trauert nicht heimlich, sondern er trauert in aller Öffentlichkeit. Und David hatte ja schon in der Vergangenheit öffentlich Wertschätzung Saul entgegengebracht. Und jetzt nach dem Tod Sauls wird deutlich, das war kein Trick, sondern das geht ihm echt darum, um Saul. Und wir merken, dass David die Salbung Sauls durch Gott zum König immer wichtiger war als der Hass, der ihm vom Saul entgegengeschlagen war. Also was Gott für Saul getan hatte, hatte in Davids Augen immer mehr gezählt als das, was Saul David zugefügt hatte. Und David hatte sich dafür entschieden, dass er immer zuerst auf diese Salbung hatte schauen wollen. Es war Gottes Gnade in seinem und in Sauls Leben und nicht Sauls Hass auf ihn, David, die Davids Gebete und Leben geprägt haben. Und auf diese Weise, Saul, der hatte zwar dem David das Leben schwer machen können, aber er hatte es nicht zerstören können. Wenn es andersrum gewesen wäre, wenn David zugelassen hätte, dass sein Leben vom Hass auf Saul bestimmt worden wäre, dann hätte es letztendlich ihn selbst zerstört. Sein Hass auf Saul hätte ihn klein gemacht. Und das bekommen wir jetzt auch in Israel mit. Wir erleben da ganz viel Hass auf die Palästinenser und ich möchte das gar nicht irgendwie in Frage stellen. Das sind menschliche Gefühle, die sind nachvollziehbar. Aber dieser Rechtsruck in Israel, den wir haben, das ist eine Folge davon und das ist auch etwas, das wird Israel in den nächsten Jahren auch noch Schwierigkeiten machen. Dass sie Schwierigkeiten haben, auch zu verzeihen. Wir sind heute in einem ganz anderen Zustand als noch 1993. So etwas wie 1993 wäre heute in Israel nicht mehr vorstellbar. Und das wird zu Schwierigkeiten führen. Und ich denke, das kennen wir auch aus unserem Leben. Dass Hass uns selbst klein macht. Und manchmal ist es ja so, dass die Leute, mit denen wir Schwierigkeiten haben, dass das durchaus auch Leute aus der Gemeinde sind. Das kann ja durchaus vorkommen. Und David zeigt uns hier, wie das gehen kann, wie man das machen kann. Dass man zuerst auf das sieht, was Gott für die Menschen tut und uns sich davon zuerst bestimmen lässt, als von das, was wir vielleicht von diesen Menschen erfahren. David hatte, egal wie Saul ihm auch zugesetzt hatte, immer auf die Salbung Sauls zum König durch Gott geschaut gehabt. Und wenn ich mir so überlege, ja, wie war das möglich? dann denke ich, hängt es damit zusammen, dass auch David ja im Auftrag Gottes gesalbt worden war. Das war ja der erste Predigttext hier, den wir in der Reihe hatten. David war selbst noch fast ein Kind gewesen, als er zum König gesalbt worden war. Und da war klar, diese Salbung, das war nichts, was er sich in irgendeiner Weise hatte verdienen können. Und das ist die Sache. Dadurch war David in der Lage gewesen, seine Beziehung zu Saul aus dem Blickwinkel Gottes zu sehen. Und das wiederum hatte bewirkt, dass ihm das, was ihn in der Beziehung auch zu Saul überfordert hatte, dass er das auch an Gott abgeben konnte. Also, er war in der Lage zu sehen, Saul ist der Gesalbte. Und dann hat er sich zwar gesagt, ich verstehe nicht, was das ist, warum er so gesalbt ist, wenn er mir das antut. Aber dafür bist du zuständig und nicht ich. Und dadurch wurde das, was Saul ihm antat, zwar nicht besser, aber nicht er, David, war der Richter, sondern Gott war der Richter. Und dementsprechend war David frei. David hatte sich so entwickeln können und er hatte wachsen können und er hatte so großzügig werden können gegenüber Saul, so wie es jetzt auch hier in diesem Klagelied zum Ausdruck kommt. Und Saul steht hier tatsächlich in dem Lied auf einer Ebene mit seinem engsten Freund, mit Jonathan. Sowas wird möglich, wenn wir Gott mit in die Beziehung zu unseren Mitmenschen hineinnehmen. Wenn wir sie als Ebenbilder Gottes erkennen, vielleicht sogar als Geschwister durch Jesus. Und manchmal sind es ja auch gar nicht Menschen, die uns Schwierigkeiten machen. Manchmal haben wir einfach daran zu knabbern, schicksalshafte Konstellationen, Krankheiten, Pech. Vielleicht geht es dir im Augenblick auch nur einfach schlecht, weil du im falschen Augenblick am falschen Ort warst. Oder auch die politische Lage, die dir zusetzt. Also die Unruhe in der Regierung, die Art und Weise, wie die Opposition agiert, fehlende sinnvolle Alternativen, die Weltlage, Angst, Kriege und Israel, das kann einem ja zusetzen. Also ich persönlich bin so alt, ich kann mich noch an den Kalten Krieg dran erinnern. Objektiv gesehen war es zu jener Zeit gefährlicher, in Deutschland zu leben. Aber ich habe mich damals sicherer gefühlt. Und David zeigt uns einen Weg auf mit solchen Herausforderungen, die uns über den Kopf wachsen. Einen Weg auf, wie wir mit Störgeräuschen umgehen können, indem wir Gott mit hineinnehmen. Nicht um das Schlechte umzuetikettieren und es auf einmal gut zu nennen, nicht zu sagen, ach naja, das passt doch schon irgendwie, sondern um das Schlechte, das wir erfahren, an Gott abzugeben. Gott zum Richter zu machen über das, was mir widerfährt. Und dann selbst frei zu sein, um mich so zu entwickeln, wie Gott mich haben möchte. Und vielleicht kann man dann eines Tages auch so ein Lied singen. Dein Stolz, Israel, liegt tot auf deinen Bergen, die Helden sind gefallen. Ihr Berge von Gilboa, kein Tau und kein Regen soll auf euch fallen. Keine Frucht, nicht einmal die für die Opfergabe, soll auf euren Äckern wachsen. Denn der Schild der Helden wurde beschmutzt, der Schild Sauls ist nicht länger mit Öl gesalbt. Ihr Frauen von Israel, weint um Saul, denn er hat euch in vornehme Kleider aus Purpur gehüllt, sie mit Goldschmuck verziert. Ja, und dann Jonathan. Wie gesagt, die waren aufrichtige Freunde, die waren vollkommen ehrlich einander gegenüber. Und in 1. Samuel 18, Vers 3 hat es geheißen, Jonathan schloss mit David einen Bund, denn der hatte ihn lieb wie sein eigenes Leben. Aber diesen Bund, ihre Freundschaft, können die nicht leben. Also Jonathan war der älteste Sohn von Sauls und das hat ihn natürlich davon abgehalten, mit David ins Exil zu gehen. Umgekehrt, David sagt mir, ja hier, wenn du mein Freund bist, dann musst du mitkommen in die Wüste. Auf wessen Seite stehst du? Also wir merken hier, was das für eine selbstlose Freundschaft ist. Die sind sich einander zugetan. Beide haben die Möglichkeit, sich nicht einander zu unterstützen, aber sie bleiben in Verbindung. Die verlieren sich nicht aus den Augen. Und das in einer Zeit, wo es noch kein Smartphone, kein Post, keine Telefon, keine WhatsApp gab. Das ist eine ganz selbstlose Freundschaft ohne gegenseitiges Nehmen und Geben. Und der US-amerikanische Theologe Eugene Peterson sagt zu den beiden, die Freundschaft von David und Jonathan brachte in beiden das Beste zum Vorschein, in der Trennung genauso wie im Zusammensein. Emotional brauchten sie einander nicht. Ihre Freundschaft entwickelte sich auf der Grundlage dessen, was sie beide bewunderten und anstrebten. Im Bogenlied, so heißt dieses Lied, äußert sich David dann so über Jonathan. Die Helden sind im Kampf gefallen. Jonathan liegt tot auf deinen Bergen. Ich weine um dich, mein Bruder Jonathan. Wie habe ich dich geliebt? Und wie glücklich machte mich deine Liebe glücklicher als die Liebe der Frauen. Zu diesem Part sind mir drei Dinge wichtig zu sagen. Das erste, also so vorab, die Verse, die ich eben vorgelesen habe, das heißt nicht, dass David und Jonathan schwul waren. Es gibt in der Bibel keine homosexuellen Liebesbeziehungen. Das macht es immer, das ist zu der Zeit nicht vorstellbar. Das macht es zu einer Herausforderung, sich auf Basis der Bibel mit diesem Thema zu beschäftigen. Dieser Satz hier oder dieser Vers hat aber in dieser Beschäftigung nichts zu suchen. Das ist ja allein eine poetische Umschreibung der Kostbarkeit der Freundschaft zu Jonathan. Zweitens, das Lied, das weckt kein Mitleid mit uns. Also zumindest bei mir, der David tut mir nicht leid. Also auch so mit dieser martialischen Sprache kann ich sowieso nicht so viel anfangen. Das merken wir, können wir uns so vorstellen, so eine Mutter in einem Kriegsgebiet oder jemand, der im Kriegsgebiet trauert, der kann damit mehr anfangen. Aber auch an sich, das geht ja nicht so sehr darum, dass die Lücke jetzt so groß ist, sondern also es geht nicht um Gefühle, sondern es geht um das, was tatsächlich jetzt fehlt. Also, David widmet sich in erster Linie den Fähigkeiten und Heldentaten Jonathans. Und ich glaube, dass das ein guter Weg ist, wenn wir vor der Herausforderung stehen, einen Verlust zu verarbeiten. Dass wir weg von uns selbst und unseren Gefühlen wegsehen, hin zu einer Dankbarkeit für das, was man durch das Verlorene oder mit dem Verlorenen geschenkt bekommen hat. Und das ist auch immer ein wesentlicher Zweck der Ansprache bei einer Trauerfeier. Dankbarkeit für das, was da ist und das zu würdigen und zu schätzen. Und dann noch ein letztes. Unser Predigttext, das ist ja ein Gedicht, ein Lied. Und vielleicht fällt uns das nicht auf, weil die Menschen damals anders gedichtet haben als wir heute. Nicht so mit reim dich oder ich beiß dich. Aber beim genauen Hinsehen, da erkennen wir schon auch Rhythmus, Metaphern, Resonanzen und Wiederholungen. Also eine Zeile, die wird dreimal wiederholt, die Helden sind gefallen. Und je zu Beginn der Passagen über Saul und dann zu Beginn der Passage über Jonathan und dann noch einmal am Ende als Zusammenfassung. Die Helden sind gefallen, die tapfersten Krieger haben wir verloren. Und irgendwie mag das nicht so zusammenpassen. Auf der einen Seite so eine sprachliche Präzision, Poesie, das Feilen an Wörtern und Formulierungen und dann auf der anderen Seite der dumpfe Schmerz, die klaffende Lücke, die sich im Leben auftut. Aber ich glaube, Lyrik, ein Gedicht oder ein selbstgeschriebenes Lied, das kann uns helfen. Nicht, dass der Schmerz geringer wird, aber dass er von seiner Hässlichkeit verliert. Und das ist keine Magie, aber traut euch ran. Schreibt einfach mal ein Lied oder ein Gedicht. Und selbst wenn es vielleicht nicht so toll wird wie hier dieses Bogenlied, das ist, wenn es 3000 Jahre überdauert, versteht man das sowieso nicht mehr, ob es wirklich toll ist oder nicht, aber dann ist es so. Ne? Und ich finde das hier, also dass du selbst Lieder schreibst, finde ich absolut faszinierend. Du hast schon früh damit angefangen, finde ich stark. Und das ist auch für uns eine Bereicherung. Aber zuerst einmal geht es darum, dass es für dich, dass es dir hilft. Ja, also, dass der Schmerz geringer wird, sondern dass er von seiner Hässlichkeit verliert. Da muss ja noch nicht mal jemand sterben. Ja, wie gesagt, es gibt ja auch andere Situationen. David verarbeitet in dem Lied nicht nur seine Trauer und er ordnet an, dass das Volk auch das Lied lernen sollte. Also, und das ist dann die Möglichkeit mit solchen Sachen, dass da so eine Eigendynamik reinkommt, dass praktisch andere Menschen diese eigene Erfahrung ja nachvollziehen können, indem sie es selbst singen. Und das ist ja auch ganz oft so. Ja? Also wenn sich irgendwie so zwei Menschen kennenlernen, das hat manchmal was so mit einem gemeinsamen Musikgeschmack zu tun. Ja? Dass man sagt, Mensch, die Gruppe magst du. Ganz tolle Texte oder so. Ja? David macht deutlich, dass ein menschlicher Verlust nie nur eine Privatangelegenheit, sondern immer auch eine soziale und politische Relevanz hat. Klage formt uns, Klage formt unsere Kultur. Und die Art und Weise, wie wir mit dem Tod umgehen, wie wir mit dem Verlust umgehen, prägt die Atmosphäre. Das mit einem Baustein der Menschlichkeit. Und das merken wir gerade auch, wenn wir von außen in den Nahen Osten sehen und wenn wir merken, wie schlimm es ist, wenn ein Menschenleben so wenig zählt. Und damit gehört es auch für uns als Christen mit dazu, dass wir das Klagelied lernen und es gut beherrschen. Und es ist gut, wenn wir so wie David wissen, wie man mit der Feindschaft Sauls und der Liebe Jonathans umgehen kann. Und übrigens auch Jesus klagt. Also Jesus ringt mit seinem himmlischen Vater in Gethsemane um die Notwendigkeit und er klagt darüber. Also er klagt, als er am Kreuz hängt. Jesus klagt über die Unbußfertigkeit Jerusalems und er klagt am Kreuz. Und in diesen Situationen nimmt er dann auch andere Worte, nicht mehr seine eigenen. Und der Psalm 21 drückt dann das aus, was sich sonst nur schwer in Worte fassen lässt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus kommt uns damit gerade auch in unserer Trauer nahe. Und er zeigt uns damit den richtigen Adressaten auf unserer Klage, auf Gott. Und das ist ja auch der Grund, warum wir in der Bibel Klagepsalmen finden. Weil sie uns in unserer Trauer, in unserem Schmerz, in unserem Verlust, wir trauen ja nicht immer nur Menschen, einen Weg zu Gott aufzeigen. Und wir uns so auf einen Weg machen, der uns hilft, die Realität, egal wie hart sie auch sein mag, anzunehmen und uns mit ihr auseinanderzusetzen. Ich glaube, wir unterschätzen oft die Gefahr, die sich daraus ergibt, wenn wir das nicht tun. Es ist schlimm, wenn wir nicht in der Lage sind, die Verbindung, es ist schlimm, wenn wir nicht in der Lage sind, zu sehen, was in der Realität passiert ist. Es ist schlimm, wenn wir die Verbindung zu dem verlieren, was tatsächlich geschieht. Und das können wir Menschen aber sehr gut, weil wir Meister sind, uns abzulenken. Wir sind Meisterin, Bedeutsames in der Bedeutung herunterzuspielen. Wir können das ganz toll, heilige Augenblicke zu trivialisieren. Wir können das alle sehr gut, die Augen fest vor dem richtigen Zeitpunkt zu verschließen, etwas im Leben zu verändern. Und das ist auch so eine Passage aus dem Psalm, die ganz wichtig ist. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Das war auch schon die Erfahrung der Bibel, dass Menschen irgendwie solche Augenblicke haben vorüberstreichen lassen. Und indem wir trauern, indem wir klagen, indem wir das, was uns über den Kopf wächst, einen Namen geben und benennen, stellen wir uns der Realität. Und wir machen sie in unserem Leben so sichtbar und bringen sie so zu Gott hin. Und das ist der Ansatz, der dir helfen kann, deine Unfähigkeit und deine Weigerung, dich dem Schmerzen zu stellen, zu überwinden. Aber wenn ich in mein Leben sehe, ich muss ehrlich zugeben, mir gelingt das nicht immer. Und ich denke, das geht vielen so, dass wir ganz gut darin sind, unsere persönlichen Ablenkungen zu kultivieren. Und ja, das ist ja auch hier, ich habe ja auch so ein Teil in der Tasche, damit geht das ganz einfach. Da kann man mal sagen, da haben es die Alten besser, die so ein Teil nicht haben, auch wenn es sonst manchmal nicht so gut ist. Ja, und wir hängen unseren Süchten nach. Ja, das muss ja gar nicht immer so irgendeine gefährliche Droge sein. Können auch irgendwelche Kleinigkeiten, irgendwelche Harmlosigkeiten können uns gefangen nehmen. Und auf diese Weise verschließen wir unsere Augen vor der Realität. Leugnen sie vielleicht nicht direkt, aber spielen sie herunter, lassen uns abstumpfen und wundern uns dann, wenn wir depressiv werden. Und dann versuchen wir erst recht, alles, was uns so negativ ist, zu leugnen, aber sind dann trotzdem noch davon bestimmt. Wir vermeiden dann Frustration und werden deshalb gerade von den Frustrationen beherrscht. Und David, der macht es anders. Und das ist gerade das, was ihn zu einem Menschen nach dem Herzen Gottes macht, nicht weil er besser ist als wir. Also wir wissen ja von David, was er alles angestellt hat. Aber David ist immer in der Lage, in dem, was ihm passiert, Gott mit hineinzunehmen. Und David stellt sich dem Schmerz über den Verlust Jonathans und er stellt sich seiner Beziehung zu Saul. Und er fasst beides in Worte, er trauert. und verhindert so, dass etwas totgeschwiegen wird. Also der Tod von Saul und Jonathan wird nicht zu einem Tabu werden. Er wird nicht die Gesellschaft Israels unbewusst prägen. Ja, also Saul wird nicht derjenige sein, dessen Name nicht erwähnt werden darf. David macht deutlich, dass er nichts zu verbergen hat, dass sein Herz gegenüber Saul rein ist, dass er sich nichts vorzuwerfen hat. Und damit wird er dann, das mutet er seinen Leuten zu und wird dann so für die Leute auch zum Vorbild. Die werden dann nicht auf eine ordinäre Weise über den Tod Sauls jubeln. Und die Bilder kennen wir ja auch, dass Leute auf ordinäre Weise über den Tod jubeln. Ich will nicht sagen, dass hier Davids Klagelied ein Heilmittel für Sucht und Depression ist. Das sind ernstzunehmende Krankheiten. Und wenn wir da drinstecken, da kommen wir nicht einfach mit dem Trauerlied raus. Aber ich bin überzeugt, dass ein Klagelied, das ist eine Vorbeugung. Wir werden nicht zu reifen Menschen, indem wir Glück haben oder es schaffen, irgendwie so einen Verlust zu umgehen. Wir werden auch nicht durch Vermeidung oder Ablenkung reif, sondern nur indem wir anfangen zu klagen. Lerne zu klagen. Erlerne dieses Klagelied. Wir werden Anlass dazu haben und dürfen klagen. Vielleicht ist dieser Anlass schon heute da. Angesichts von Sorgen, Not und Tod. Wir leiden unter der Vergänglichkeit und wir sind auch selbst sterbliche Menschen. Genau wie alle anderen werden wir sterben müssen. Klagen hilft dir, dich selbst daran zu gewöhnen. Und dabei schau auf Jesus. Er zeigt uns auch selbst, wie Klage geht. Und nimm dein Kreuz auf dich. Und Jesus zeigt uns auch, wie wir uns damit denn eben nicht nur auf den Tod vorbereiten können, sondern wie es auch in dem Lied angeklungen ist, auf die Auferstehung, die auch hier in den weißen Blumen zum Ausdruck kommt. Amen.